Herr, wir sind hier, um dich anzubeten und um deinen Namen zu loben, wie wir es gerade besungen haben. Du bist der mächtige König, der Herr der Herren. Und du hältst auch uns in deiner Hand und hast uns geschaffen zum Lob deines Namens. Und so beten wir, Herr, um viel Gnade, wenn wir dein Wort auftun, dass es uns erleuchtet wird durch das Licht deines Geistes, dass wir es recht verstehen, dass auch die Erklärung der Predigt und das Verkündigen dieses Wortes ein Segen ist für uns, die wir es hören, dass wir mit offenen Herzen auf das achten, was du uns durch dein Wort lehrst und dass du es mit deinem Geist auf unsere Herzen schreibst. Es geht nicht um menschliche Erkenntnis und Weisheit, sondern darum, wer du bist, was du getan hast, um uns mit dir zu versöhnen, dass wir allein in dir unser Heil und unsere Hoffnung und unsere Zuversicht haben. Und so lass uns dieses Wort ein Licht sein auf unserem Weg hin in die himmlische Herrlichkeit und uns bestärkt werden, darin dir im Glauben zu folgen, im festen Vertrauen, sodass diese Gemeinde fest gegründet ist als ein Ort, an dem du verherrlicht wirst, an dem du gepriesen wirst, an dem du dir eine Braut zubereitest für die ewige Herrlichkeit. Segne, Herr, diese Zeit des Redens und des Hörens und sei du uns gnädig. Amen. Ja, ihr Lieben, Mose betet einmal: Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre, und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell Altes vorüber und wir fliegen dahin. So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Wenn ein Kind in unserer Mitte heute seinen dritten Geburtstag feiert, dann ist die Zahl 70 oder 80 weit weg. Für uns, die wir als Gemeinde insgesamt, glaube ich, doch eher jung sind, ist es oft auch so noch eine Vorstellung, ja, es ist ja noch ein Stück hin, Tod, das Ende dieses Lebens, aber doch, wir gehen Schritt um Schritt darauf hinzu. Und ich denke gerade an dieser Predigt im Hebräerbrief im 9. Kapitel, was wir uns heute ansehen wollen, können wir auch an das anknüpfen, was wir letzten Sonntag hier gehört haben, über Abraham, der seine Frau Sarah zu Grabe trägt. Sie, lebenssatt, mit 127 Jahren gestorben, legt er in die Höhle Machpela im Land Kanaan. Diese Höhle, die er als Familiengrabstätte erworben hatte. Und das bedarf eigentlich nicht mehr Einleitung zu dem, was wir heute hören werden. Unser Leben ist wie ein Hauch, ist wie ein Wimpernschlag in der Geschichte. Wir sind da. In ein paar Jahren sind wir weg von dieser Erde. Wir haben nichts auf dieser Welt, was wir mitnehmen können. Wir haben nichts, was bleibenden Bestand hat. Wir waren alle mal kleine Babys, kleine Kinder, auch mal 3 oder 4 oder 5. Aber wir werden jeden Tag einen Tag älter. Jeden Tag gehen wir unaufhörlich einen Schritt näher auf unser Grab zu. Unser Ende kommt, es ist sicher. Und wie wunderbar und wie trostreich ist es da, dass wir als Christen nicht einfach so stoisch drauf losgehen und sagen, so ist es eben, sondern dass wir uns da richtig gehend, ja nicht auf den Tod, aber auf das, was danach kommt, freuen können. Wir gehen auf eine himmlische Herrlichkeit zu. Wir haben das Beste noch vor uns. Mit dem Tod ist es nicht aus, sondern mit dem Tod beginnt das Leben für uns. Und hier hat uns Jesus Christus durch seinen Tod etwas erworben, das ewig bleibt. Nicht nur eine Grabhöhle Machpela im Land Kanaan, sondern ein ewiges Erbe, eine ewige Hoffnung, eine ewige Zukunft. Und davon hören wir heute im Hebräerbrief, im Kapitel 9, wenn ihr eure Bibel dort mit aufschlagt. Hebräerbrief, Kapitel 9, und wir lesen heute die Verse 15 bis 22. Hebräerbrief, Kapitel 9, die Verse 15 bis 22. Darum ist er, Christus, Jesus, Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt, der das Testament gemacht hat. Da ist auch der erste Bund nicht ohne Blut daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Denn als jedes Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk mitgeteilt war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Ysop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk und sprach: Dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat. Aber auch das Zelt und alle anderen Gefäße des Dienstes besprengt er ebenso mit dem Blut. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Ich möchte diese Predigt überschreiben mit etwas, was wir bis zum Ende hin ein Stück uns erschließen, mit dieser Überschrift aus zwei Worten: Blutserkaufte Bundeserben. Blutserkaufte Bundeserben. Vielleicht fast zwei Wörter, wo wir erstmal nachdenken, ja, worum geht es eigentlich? Aber wollen uns das Stück um Stück auch hier in diesem Abschnitt aus Gottes Wort miteinander ansehen. Zunächst als erstes: ohne Blut kein Bund. Ohne Blut kein Bund. Wahrscheinlich hat jeder von uns, jetzt nehme ich mal die Dreijährigen, von denen ich gesprochen habe, aus, aber alle anderen schon mal einen Vertrag geschlossen. Das geht auch sehr schnell. Also in unserem Recht ist es so, wenn du an die Kasse gehst und etwas bezahlst, ist hier ein Kaufvertrag zustande gekommen. Das ist nicht besonders aufregend, nicht sehr spannend, aber es gibt dann doch Verträge, die sind etwas gewichtiger. Dort musst du etwas unterschreiben. Und wenn es noch wichtiger ist, musst du zum Notar oder hier in Hessen vielleicht auch zum Ortsgericht. Du brauchst eine amtliche Beglaubigung, ein Stempel von jemandem, der das beurkunden darf. Das sind Gepflogenheiten, mit denen wir heute vertraut sind. Im alten Vorderen Orient, zur Zeit Abrahams, zur Zeit Moses, da gab es sowas in der Form so nicht. Dort hatte man andere Sitten, andere Gebräuche, andere Dinge waren üblich. Die meisten von uns kennen sicher das Buch Ruth auch ganz gut und diese Begebenheit, wo Boas Ruth als Löser dann als Frau erwirbt, zusammen mit ihrem Besitz. Und dort lesen wir von etwas, das uns vielleicht auch etwas seltsam anhört. Was macht dieser andere, der sagt: Na gut, du darfst sie haben, ich wäre zwar vor dir dran. Weiß es jemand? Ja?
Er zieht den Schuh aus.
Gut, ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Kaufvertrag gemacht hat, da hat euch noch nie jemand einen Schuh überreicht. Das ist bei uns völlig unüblich. Wir finden das auch im 5. Buch Mose und in 2 Psalmen, das war damals üblich. Ja? Eine Gepflogenheit, die gang und gäbe war. Und nun, wenn ein ganz besonders gewichtiger Bund geschlossen wurde, ein Vertrag, ein Bundesverhältnis begründet wurde, dort mussten Tiere sterben. Dort mussten Tiere ihr Blut fließen lassen. Und wir hatten vor ungefähr einem Dreivierteljahr in den Predigten über das erste Buch Mose schon mal das 15. Kapitel betrachtet, und da werden wir jetzt noch einige Male hineinsehen. Ihr könnt hier den Finger drin behalten und mit mir aufschlagen, 1. Mose Kapitel 15. Dort finden wir diese Begebenheit, wie Gott mit Abraham einen Bund schließt. 1. Mose Kapitel 15. Und wir gucken hier in diesen Bundesschluss Gottes mit Abraham erstmal hinein in die Verse 9 und 10. Denn da lesen wir davon, dass dort Tiere geschlachtet wurden, sie ihr Blut vergossen haben. Dort heißt es: Da sprach er, also Gott, zu Abraham: Bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm all diese, und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Wird uns auch nur hier so ausführlich berichtet, wie man damals in dieser Kultur auch und wie es hier Gott auch geboten hat, einen solchen feierlichen, ernsten Bund geschlossen hat. Und normalerweise war es dann so, dass die beiden Bundespartner dann zwischen den beiden toten Tierhälften, die so nebeneinander lagen, hindurch gingen und so den Bund miteinander geschlossen haben. Ganz ähnlich finden wir es dann auch hier in Vers 17 und 18. Da geschah es, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war. Siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. Das ist die Erscheinung Gottes, der hier mit Abraham diesen Bund schließt. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben und so weiter. Und hier schließt Gott eben auf diese Weise, nach dieser Gepflogenheit, die eben auch biblisch ist, von Gott so gewollt, einen Bund mit diesem Bundesopfer, das dazugehört. Tiere vergossen stellvertretend für die beiden Bundespartner ihr Blut und damit anzuzeigen, dass der geschlossene Bund etwas sehr, sehr Ernstes ist. Und sollte jemand einen solchen Bund brechen, müsste er auch mit seinem Leben einstehen. Ohne Blut kein Bund. Das ist uns heute vielleicht etwas befremdlich, wir kennen das so nicht. Aber so hat Gott mit Abraham seinen Bund geschlossen. Und so hat Gott auch später den alten Bund geschlossen unter Mose. Und so schließt Gott auch den neuen Bund mit Jesus, mit uns. Und daran erinnert nun der Schreiber des Hebräerbriefs. Wir werden nochmal zurückkommen zu 1. Mose 15, aber wir gucken jetzt wieder in Hebräer 9, in Vers 16 und 17. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt, der das Testament gemacht hat. Und hier ist es nun so, dass tatsächlich fast alle Bibelübersetzungen hier an dieser Stelle von einem Testament reden. Und die allermeisten haben eine Fußnote dastehen, da steht dann, ja, das ist das gleiche Wort, wie das Wort, das für Bund sonst gebraucht wird. Und hier im Hebräerbrief, spätestens ab dem 8. Kapitel oder 7. Kapitel bis zur ersten Hälfte des 10. Kapitels, geht es eigentlich durchweg um Gottes Bund mit seinem Volk. Und an dieser Stelle übersetzen doch die allermeisten mit Testament. Herbert Janssen ist der Einzige, den ich gefunden habe, der es anders macht, aber das ist jetzt keine besonders gängige Übersetzung. Und es ist auch ein bisschen schwierig an dieser Stelle, denn man kann nicht einfach sagen, ich tausche das Wort aus, denn dann ergibt der ganze Satz, wie er hier übersetzt steht, ist eigentlich nicht besonders viel Sinn. Und ich kann mir gut vorstellen, dass unser Schreiber an dieser Stelle auch tatsächlich ganz bewusst diese Bedeutungsbreite dieses Begriffs ausschöpft, auch wenn es mir hier sehr dringlich scheint, auch dass er auch weiterhin hier eben nicht von einem Testament redet, wie es hier eben üblicherweise übersetzt wird, sondern von dem Bund Gottes oder einem Bund an sich. Und wenn wir das so verstehen, dann müssen wir diese Verse auch ein klein wenig anders übersetzen, als wir es hier finden. Und wie gesagt, es tut mir leid, ich konnte wenig Übersetzungen ausmachen, die das dann auch so tun. Da müsste man dann übersetzen, denn wo ein Bund ist, da muss notwendig der Tod, Klammer auf, von Opfertieren dargebracht werden. Und hier ist schon dieses Wort, das hier verwendet wird. Der Tod muss nicht, das Wort, das hier heißt, es muss gebracht werden, es muss hingebracht werden. Eigentlich ein Begriff, der gebraucht wird in der Opfersprache, wenn man ein Tier zum Altar trägt, hinbringt. Und so würde das hier sich auch gut einfügen. Der Tod von Opfertieren muss dargebracht werden, stellvertretend für den, der den Bund gemacht hat. Denn ein Bund ist gültig auf der Grundlage von toten Opfertieren. Hier wird tatsächlich die Mehrzahl gebraucht, auch wenn es hier anders übersetzt ist. Es sind Mehrzahl. Und diese Opfertiere, die den Tod dessen symbolisieren, der den Bund schließt. Weil der Bund niemals Kraft hat, solange der lebt, der den Bund gemacht hat. Eine etwas freie Übersetzung gibt diesen Vers 16 so wieder, dort übersetzt man in einer Fußnote, wenn nun jemand einen Bund schließt, muss dieser durch den Tod eines Opfertiers besiegelt werden. Und es spricht sehr viel dafür, dass unser Schreiber an dieser Stelle tatsächlich an diesen Bundesschluss Gottes mit Abraham in 1. Mose 15 denkt. Wieso? Könnt ihr euch noch erinnern, was Abrahams Problem war? In 1. Mose 15 hat Abraham ein massives Problem. Wer kann sich erinnern? Er hat eine Not, die auch Gott gegenüber äußert. Ja?
Er hat keinen Sohn.
Er hat keinen Sohn, beziehungsweise er hat keinen Erben. Ja? Natürlich der leibliche Sohn, der Erbe sein sollte. In Vers 1 bis 3 in 1. Mose 15 lesen wir davon, nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham, oder Abram in dieser Zeit noch, in einem Gesicht so: Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dir ein Schild, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Und da sagte Abram: Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte: Siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Also dieser Eliezer von Damaskus. Abraham hatte keinen Erben. Das war sein Problem. Und wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, stellen wir fest, es ist tatsächlich die allererste Begebenheit hier in 1. Mose 15, wo wir überhaupt jemals etwas von Erben lesen. Hatten wir vorher, kam das praktisch nie vor. Zum ersten Mal kommt dieses Thema auf. Nun hat Abraham keine Nachkommen. Isaak war noch nicht geboren. Und Gott schließt mit Abraham einen Bund, indem er ihm einen Nachkommen verheißt. Hier in 1. Mose 15, ab Vers 4. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser Eliezer von Damaskus wird dich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Entschuldigung, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke hoch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm: Hier, ich bin der Herr, der ich dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Und hier ist im Grunde sowohl im Hebräischen als auch in der griechischen Übersetzung beides mal wieder der genau gleiche Begriff gebraucht. Man hätte auch übersetzen können, um es zu erben. Ja? Um dieses Land zu erben. Und er sagte: Der Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen oder dass ich es erben werde? So, Gott verheißt Abraham einen Erben, einen leiblichen Erben, einen leiblichen Nachkommen. Er sagt: Dieses habe ich nicht, und er verheißt ihm ein Erbe. Und wenn wir nun Hebräer 9 aufschlagen, dann sehen wir eben genau das in Vers 15, dass dort von diesem Erbe die Rede ist. Hebräer 9, Vers 15: Darum ist Jesus Christus Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Die Verheißung des ewigen Erbes. Und Abraham ist der Erste, der die Verheißung des Erbes empfangen hatte. Und nun, in Vers 16 und 17 wird das eben weiter entfaltet, dass eben in diesem Bund auch ein dass der Bund eben das erfordert, dass hier der Tod eintritt, dass hier jemand stirbt, dass jemand sein Blut lässt. Und damit nicht genug, auch später finden wir im Hebräerbrief noch einmal, wie Abraham tatsächlich das verheißene Erbe erlangte. Wenn man einmal umblättert, in Kapitel 11, in Vers 8, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Und dann heißt es in Vers 12, deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden, wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Und hier haben wir wieder genau diese Gedanken auch, dass Abraham auszieht, dieses Erbe vor sich hat und Bei ihm heißt es hier sogar, dass er schon gestorben war, als er eigentlich Vater wurde. Ja? Interessant hier in Vers 12, das erinnert dann doch auch das, an das, was wir hier im 9. Kapitel vor uns wiederfinden. Und fasst im Grunde all diese Gedanken noch einmal auf. Abraham hatte eben nicht sein Erbteil im Land Kanaan erlangt. Dort hat er als einzigen Erbbesitz diese Grabhöhle Machpela erworben und das war's. Das war nicht das Ziel. Das Ziel ist viel weiter, lag viel weiter vor ihm und gerade im Hebräerbrief wird das auch sehr deutlich dann betont. Er hat den Himmel vor Augen. Er hat die ewige Herrlichkeit, das himmlische Jerusalem vor Augen, die ewige Stadt, zu der er hinauszieht. In Kanaan bekommt er dann diesen verheißenen Erben, obwohl er schon zu alt war. Das ist, wie es da in Hebräer 11 heißt, er praktisch schon gestorben war. Er war praktisch tot, als Isaak, der verheißene Erbe, geboren wurde. Und dieser Gedanke, den finden wir eben hier in den Versen 16 und 17 wieder. Denn wo ein Bund ist, da muss notwendig der Tod von Opfertieren dargebracht werden, stellvertretend für den, der den Bund gemacht hat. Denn ein Bund ist gültig auf Grundlage von toten Opfertieren, die den Tod dessen symbolisieren, der den Bund schließt, weil der Bund niemals Kraft hat, solange der lebt, der den Bund gemacht hat. Und in diesen beiden Versen wird so zunächst dieser Grundsatz benannt, der für jeden Bundesschluss gilt. Ohne Tod, ohne Blut, kein Bund. Ohne Blut, kein Bund. Und was für diesen Bund Gottes mit Abraham galt und gilt, das gilt auch für den alten Bund unter Mose und den neuen Bund mit Jesus als unserer Mittler. Ohne Blut, kein Bund. Das bringt uns zu dem zweiten Punkt, der hier in unserem Abschnitt eigentlich am ausführlichsten behandelt wird. Ohne Tierblut kein alter Bund. Ohne Tierblut kein alter Bund. Der alte Bund, oder wie er hier im Hebräerbrief eigentlich immer genannt wird, der erste Bund, der ist im Grunde voll von Blut und Tierblut. Wir finden das an ganz vielen Stellen, so auch hier in unserem Abschnitt ab Vers 18, ich lese das nochmal. Daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Denn als jenes Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk mitgeteilt war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Isop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk und sprach: Dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat. Aber auch das Zelt und alle Gefäße des Dienstes besprengte er ebenso mit dem Blut. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Ihr seht schon noch einmal, auch gerade hier zu Beginn in Vers 18 heißt es, daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Dieses Wort daher, wie würde das Sinn ergeben, wenn nun in den Versen 16 und 17 von einem Testament die Rede wäre? Man sieht, dass hier doch immer dieser Gedanke des Bundes eigentlich vorherrscht. Anders ergibt dieser Zusammenhang hier gar keinen Sinn. Daher ist der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Und wir merken hier auch schon, wenn wir die Verse 16 und 17 und jetzt ab Vers 18 dann zusammennehmen, dass hier diese Begriffe Tod und Blut praktisch stellvertretend gleichbedeutend nahezu gebraucht werden. Natürlich, wenn ein Tier stirbt, wenn ein Mensch stirbt, dann ist er tot. Aber das Blut, wie wir es hier im Alten Bund besonders finden, wird eben auch benutzt dann, um Dinge damit zu reinigen. Aber es geht um den Tod des Tieres, das gestorben ist, wie bei dem Bundesschluss mit Abraham, wo diese toten Tiere da liegen und ihr Blut gelassen haben. Und hier will ich deutlich davor warnen, dass wir hier nicht auf Abwege geraten. Das ist in der Kirchengeschichte immer wieder geschehen, auch bis heute, dass gerade dem Blut Jesu irgendwie eine besondere mystische, ja nahezu magische Kraft beigemessen wird. Das taucht immer wieder auf, aber gerade hier in diesem Abschnitt sehen wir, dass diese Begriffe im Grunde austauschbar sind, dass Tod und Blut im Grunde das Gleiche bedeuten. Nun rücken aber einige Beispiele in den Vordergrund, wo im alten Bund, im ersten Bund, Gegenstände mit Blut besprengt wurden um so diesen Bund in Kraft zu setzen, um ihn zu schließen, um ihn einzuweihen, wie es hier heißt. Und hier wurden eben nicht nur Tiere in zwei Hälften geteilt, wie bei dem Bund mit Abraham. Hier wurde tatsächlich dann das Tierblut selbst auf Gegenstände gesprengt, um sie einzuweihen, um sie zu reinigen. Und wir sehen hier drei Schritte, wie dieser alte Bund, dieser erste Bund aufgerichtet wird. Zunächst wird das Gesetz mit all den Geboten öffentlich verlesen, danach wird das Bundesbuch und das Volk mit Blut gereinigt und schließlich auch noch das Zelt und all die Kultgegenstände mit Blut besprengt, um sie zu reinigen. Wollen wir uns diese drei Schritte mal ein wenig genauer ansehen. Zunächst wird das Gesetz mit all den Geboten öffentlich verlesen. Das macht Mose bei diesem Bundesschluss, des ersten, des alten Bundes am Sinai. Das heißt hier in Vers 19, denn als jedes Gebot nach dem Gesetz des Mose dem ganzen Volk mitgeteilt war. Und das ist sehr bedeutsam. Mose verliest das Gesetz. Er verliest es auch nicht nur manchen, er verliest es dem ganzen Volk. Alle sollten es hören, alle durften es hören und mussten es hören. Jeder, der Teil dieses Bundesvolkes war, sollte genau wissen, was Gott geboten hatte, wie Gott sich geoffenbart hat, um klar zu wissen, worum es geht. Es gibt hier kein Kleingedrucktes, das so kleingedruckt ist, dass es keiner mehr liest, bevor er den Vertrag unterschreibt. Gott legt seinen Willen, sein Gesetz offen da und lässt es verkünden. Gottes Gesetz ist kein Geheimwissen für Priester oder Herrschende. Alle sollen es hören, jeder, vom Kleinsten bis zum Größten. Das finden wir später auch nochmal bei Israel und Nehemia, dass sie mit ihren Kindern und mit dem ganzen Volk da sitzen und hören, was Gott zu sagen hat, was in Gottes Wort steht. Es ist keiner ausgeschlossen. Alle sollen es wissen, was Gott in seinem Gesetz fordert. Und das gilt auch heute noch. Das ist im neuen Bund kein bisschen anders. Das gilt heute noch ganz genauso. Wir sollen wissen, was Gott von uns möchte. Gott hat uns sein Wort gegeben. Und wir lesen Gottes Wort. Und ich denke, jeder von uns tut das in seiner Stille, in seiner persönlichen Stille. Wir lesen und studieren Gottes Wort, um zu wissen, um zu verstehen, was ist Gottes Wille? Was ist Gott wohlgefällig? Was hat Gott geoffenbart von sich? Und das tun wir nicht nur für uns selbst, wir tun das auch in unseren Familien, wir lehren unsere Kinder, unsere Frauen und bringen auch dort das Wort Gottes hinein ins alltägliche Leben. Und auch hier im Gottesdienst als Gemeinde, wir lesen die Schrift. Wir lesen die Schrift auch fortlaufend, haben heute Apostelgeschichte 28 gelesen und haben so schon mehr als einmal durch das Neue Testament gelesen und große Teile des Alten Testaments. Wir lesen Gottes Wort. Jeder soll es hören. Gott hat uns das geboten. Jeder soll Gottes Wort kennen. Und deshalb predigen wir auch Gottes Wort hier im Gottesdienst. Wir predigen nicht unsere Gedanken, unsere Ideen, unsere Philosophien, sondern wir wollen predigen, was Gott geoffenbart hat. Und das hat Mose auch getan. Er hat das Gesetz verlesen für jeden, verständlich. Das war das Erste. Und das bevor der Bund geschlossen war. Jeder soll genau wissen, worum es geht, worauf er sich einlässt, wenn er Teil dieses Bundes ist. Als Zweites sehen wir, dass das Bundesvolk und das Bundesbuch mit Blut besprengt wird und so gereinigt wird. In Vers 19 und 20, dann nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Ysop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk und sprach, dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat. Wenn wir nun, wir nehmen uns jetzt nicht die Zeit, aber wer das zu Hause mal tun möchte, 2. Mose Kapitel 24 lesen würden, in Versen 3 bis 8, dort ist dieser Bundesschluss am Sinai beschrieben, wie Mose mit dem Volk als Mittler diesen Bund zwischen Gott und dem Volk schließt. Wenn wir das lesen würden, dann würden wir feststellen, da steht es aber nicht ganz so ausführlich wie hier. Also hier im Hebräerbrief steht es etwas ausführlicher als dort im zweiten Buch Mose. Hier im Hebräerbrief wird jetzt noch erwähnt, dass da Wasser mit im Spiel war, Purpurwolle und Ysop. Die werden im 2. Buch Mose gar nicht erwähnt. Auch wenn es durchaus mit Sicherheit so gewesen ist, sonst würde es hier nicht stehen, auch viel Sinn ergibt, denn das Blut würde sehr leicht gerinnen, wenn man es nicht mit Wasser verdünnt, und dieser Ysop und diese Wolle, die brauchte man dann eben auch, um es zu versprengen, das waren eben die entsprechenden Geräte dafür. Aber es auch in dem gesamten Abschnitt, weil es früher auch schon mal angesprochen war, hier in Vers 13, das Ganze erinnert doch auch stark an die Reinigung von Aussätzigen, wo das im Alten Testament genau mit diesen Mitteln beschrieben wird, in 3. Mose 14 oder 4. Mose Kapitel 19, beziehungsweise das Opfer der roten Kuh und das entsprechende Reinigungswasser, das dabei hergestellt wurde. Also es geht so um meine Reinigung, und um das sollte damit auch zum Ausdruck gebracht werden, durch diese Besprengung eben mit diesen Mitteln. Und dann wird hier auch interessant, sogar das Bundesbuch, Gottes Wort, auf vermutlich Pergament geschrieben, mit Blut besprengt und gereinigt, abgesondert für diesen heiligen Gebrauch als Bundesbuch. Musste es dafür gereinigt werden und ebenso auch das Bundesvolk. Und schließlich spricht Mose hier diese interessanten Worte: Dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Worte lest, aber irgendwie klingelt es so im Ohr. Dies ist das Blut des Bundes. Schon mal wo gehört? Wo hören wir das öfter mal? Ja? Beim Abendmahl, ja? Es klingt fast genauso. Ja, ist eigentlich ein wörtliches Zitat, klein bisschen abgeändert, aber wörtliches Zitat dort aus 2. Mose 24. Aber der alte Bund wird eben mit Tierblut geschlossen und nicht mit dem Blut Jesu. Und Mose ist der Mittler und nicht Jesus. Das ist der große Unterschied. Aber hier durchaus dieser Anklang auch bei dem Bundesschluss im alten Bund. Ohne Tierblut kein alter Bund. Und schließlich finden wir noch diesen dritten Schritt an den Vers 21, auch bewusst hier wahrscheinlich abgesetzt, dass das Zelt, also die Stiftshütte, das Bundeszelt und die Kultgegenstände, die dort verwendet werden, ebenfalls mit Blut besprengt werden, um sie zu reinigen und dann für diesen heiligen Gebrauch abzusondern. Und das ist etwas später geschehen. Also erst 2. Mose 24 schließt Gott mit Mose oder mit Mose als Mittler und mit dem Volk, diesem Bund am Sinai. Und dann in Kapitel 40 am Ende vom 2. Buch Mose wird die Stiftshütte errichtet mit all diesen Gegenständen erst. Und auch die wird noch eingeweiht. Also es ist eigentlich schon ein Stück nach dem Bundesschluss. Aber auch das wird mit Blut besprengt und eingeweiht. Und dann heißt es hier in Vers 22 am Ende, fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Das kommt dann eigentlich häufig vor im alten Bund, dass Dinge mit Blut gereinigt werden mussten, um sie zu heiligen. Da gab es zwar auch gewisse Fälle, wo man Wasser verwendet hat oder auch Feuer, aber häufig, gerade wenn eben es mehr als um nur so eine gewöhnliche Reinigung geht, eine besondere höhere Weihe der heiligen Dinge, da verordnet das Gesetz Gottes Blut. Das halten wir hier schon mal fest. Wir hatten es gesehen als erstes, ohne Blut kein Bund und ohne Tierblut kein alter Bund. Fragen wir uns natürlich, wie sieht das jetzt in dem neuen Bund aus? Was bedeutet das für uns heute? Wir sind nun mal nicht mehr Teil dieses ersten, dieses alten Bundes. Vieles von dem, was wir gerade auch uns angeguckt haben, ist uns doch letztendlich irgendwie fremd. Wir kennen das nicht, dass irgendwo Tiere geschlachtet oder geopfert werden oder Blut versprengt wird. Das haben wir noch nie so erlebt, wir tun das nicht. Was hat das für uns zu bedeuten? Ist es einfach vorbei? Nein, das ist unser dritter Punkt. Ohne Jesu Blut kein neuer Bund. Ohne Jesu Blut kein neuer Bund. Auch der neue Bund wird mit Blut besiegelt. Und hier sehen wir noch einmal in den Vers 15, darum ist er, Jesus Christus, Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen, die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Und dann am Ende in Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und hier sehen wir, dass nun etwas Neues hinzukommt zu dem, was wir eigentlich hier in diesem Kapitel schon häufiger gehört haben oder auch im Hebräerbrief häufiger gehört haben, dass Jesus unser Hohepriester ist, nach der Ordnung Melchisedeks, und er selbst auch das wahre Sühnopfer ist. So im Grunde das einmalige Sühnopfer statt diesem alljährlichen Sühnopfer, das am Versöhnungstag dargebracht wurde, am Yom Kippur, ist Jesus nun dieses einmalige Sühnopfer. Und jetzt kommt er hier eben ein weiteres hinzu. Er ist auch der Mittler, der Bürger des neuen Bundes. Wir hatten das schon mal in Kapitel 7, Vers 22, aber hier jetzt wird es eben auch stärker ausgeführt. Jesus ist eines besseren Bundes Bürger geworden, heißt es in Kapitel 7, Vers 22. Oder auch in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus. Jesus Christus ist unser Bundesbürger, unser Mittler, der uns diesen Bund gebracht hat. Und durch seinen Tod hat Jesus Christus uns mit Gott versöhnt. Er hat unsere Sündenschuld getilgt und er hat das ein für alle Mal aus dem Weg geräumt, was uns von Gott trennt. Er hat diese furchtbare Trennung zwischen uns und Gott beseitigt. Wir hatten das hier in Vers 12 schon einmal gelesen. Nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ist er ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Und dieses einmalige Sühnopfer Jesu, wo er tatsächlich jetzt die Erlösung erworben wurde, die nicht wieder wiederholt werden muss, weil sie geschehen ist. Es ist vollbracht, sagt Jesus am Kreuz. Es ist geschehen und diese Versöhnung zwischen Gott und uns ist geschehen am Kreuz. Das gilt jetzt auch rückwirkend für die Heiligen des Alten Bundes. Die Gläubigen unter dem Alten Bund, die hatten unglaublich viele Anstrengungen unternommen, um Vergebung für ihre Sünden zu erlangen. Die mussten tatsächlich Tiere zum Altar bringen und sie dort opfern. Sie mussten tatsächlich jedes Jahr diesen Versöhnungstag feiern. Und das war aber eben nicht ausreichend. Das war nicht dauerhaft. Und letztendlich auch nur der Ausdruck nach einem tiefen Verlangen, dass diese Schuld tatsächlich getilgt wird. Und jetzt heißt es hier, in Vers 13 und 14 lesen wir noch, denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. So hat Jesus jetzt auch diese Sünden, die unter dem alten Bund geschehen waren, für die Heiligen des alten Bundes getilgt, wie es dann weiter heißt hier in Vers 15. Darum ist der Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund. Er ist unser Erlöser heute, aber sein Tod wirkt auch und seine Sühne auch zurück, rückwirkend auf alle die Gläubigen im alten Bund. Jesu Tod ist der einzige Sühnetod, der uns tatsächlich mit Gott versöhnt. Alles andere war ein Ausdruck von diesem Verlangen nach Versöhnung und auch ein Ausdruck von Gehorsam gegenüber Gottes Gebot, aber die tatsächliche Versöhnung hat Jesus erst erwirkt. In seinem Tod haben wir mit den Gläubigen aller Zeiten, des Alten und des Neuen Bundes, der Vergangenheit und der Zukunft und der Gegenwart, haben wir unser Heil und unsere Erlösung im Tod Jesu und nirgends sonst. Und um uns so als unser Mittler nun mit Gott zu versöhnen, musste Jesus am Kreuz sterben. Er musste sein Blut vergießen. Ohne Jesu Blut kein neuer Bund. Wie es hier dann auch in Vers 22 am Ende heißt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und das gilt vor allen Dingen für den neuen Bund. Ohne den Sühnetod Jesu, bei dem er sein Blut vergossen hat, gibt es keine Vergebung der Sünden, gibt es keine Versöhnung mit Gott, gibt es kein Heil und gibt es keine Hoffnung. Ohne Blutvergießen und ohne Jesu Blut keine Vergebung. Und wenn es einen Vers gibt im Neuen Testament, den die modernen Theologen unserer Tage gerne streichen würden, dann ist es dieser. Sie leugnen heute das Sühnopfer Christi. Sie halten all dieses Reden von Blut und Opfer für archaisch, barbarisch, alttestamentlich, als hätte das nichts mehr mit uns zu tun. Aus ihrer Sicht sind das brutale Ideen, die nichts mit dem Gott der Liebe des Neuen Testaments zu tun haben. Streicht euch diesen Vers dick an. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Am Kreuz ergießt sich Gottes gerechter Zorn über seinen eigenen Sohn. Ihn trifft die Strafe für unsere Sünde, für meine Sünde, die ich begangen habe. In seinem Tod, in seinem Blutvergießen empfängt er die gerechte Strafe, die mich hätte treffen müssen. Ohne Blutvergießen gäbe es keine Vergebung für unsere Sünde und für unsere Schuld. Ohne Blutvergießen und ohne Jesu Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Darauf gründet unser Heil, unsere Hoffnung, unser Glaube an den Gekreuzigten. Es gibt keinen neuen Bund ohne Jesu Blutvergießen. Ohne Blut kein Bund. Ohne Tierblut kein alter Bund. Und ohne Jesu Blut kein neuer Bund. Und so ist Jesus unser hoher Priester, unser Sühnopfer, durch das wir mit Gott versöhnt werden, und unser Mittler des neuen Bundes. Und damit ist nun verbunden eine großartige Hoffnung, eine Verheißung, die jetzt anfängt in Erfüllung zu gehen. Noch einmal Vers 15, darum ist der Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Gott hat uns im neuen Bund, in den neuen Bund berufen, damit wir ein Erbe empfangen. Gott hatte Abraham einen Erben und ein Erbteil verheißen. Und diese Grabhöhle Machpela war sicherlich ein Trost, aber wohl im Vergleich ein schlechter Trost für diese Verheißung und ein kleiner Trost und nur ein Schatten für das, was Gott tatsächlich verheißen hatte. Und nun im neuen Bund wird diese Verheißung an Abraham, auf dieses Erbe, wo er gesagt hat, schau auf den Himmel und sieh die Sterne, kannst du das zählen, was du an Nachkommen hast, und ich will dir ein Erbe geben. Das wird jetzt Wirklichkeit. Und noch mehr als das, mehr als dieses irdische Kanaan, dieses Stück Land. Wir haben ein ewiges Erbe, das hineinreicht in die Herrlichkeit bei Gott und das nicht mehr aufhört. Das, was vorher war im ersten Bund, im alten Bund, das ist vergangen. Wo ist die Stiftshütte, dieses Zelt, von dem wir gelesen haben in Vers 21 und all diese Kultgegenstände, die dort beschrieben werden? Wo ist das blutbesprengte Bundesbuch in Vers 19? Selbst diese einst so zentralen, wichtigen Gegenstände des alten Bundes sind zum großen Teil auch schon, als dieser Brief geschrieben wurde, weg, nicht mehr da. Aber durch Christi Blut sind wir als von Gott berufene, blutserkaufte Bundeserben der ewigen Verheißung. Was für ein Schatz! Was für eine Verheißung! Was kann es eigentlich noch Größeres geben als diesen Schatz im Himmel? Und wenn ihr gut aufgepasst habt, dann ist euch vielleicht auch aufgefallen, dass hier eben noch ein weiterer wichtiger Aspekt beleuchtet wird, was Jesus bei seinem Tod vollbracht hat. Bisher stand vor allen Dingen im Vordergrund, dass er unser einmaliges und unser vollkommenes Sühnopfer ist, wie dieses alljährlich dargebrachte Sühnopfer am Versöhnungstag. Und Jesus hat uns ein für alle Mal mit Gott versöhnt. Und er ist zugleich zu diesem Sühnopfer auch der hohe Priester Gottes nach der Ordnung Melchisedeks. Aber Jesu Tod findet sein Vorbild nicht nur in diesem Opfer des Versöhnungstages, sondern auch in dem Bundesopfer. Diese Bundesopfer, wie wir sie bei Abraham finden in 1. Mose 15 oder auch bei Mose in 2. Mose 24, das einmalige Opfer waren. Auch beim Bundesschluss des alten Bundes oder bei dem Bundesschluss mit Abraham, dieses gab es nur einmal. Ja, anders als dieses alljährliche, wiederkehrende Versöhnungsopfer. Und wenn wir so über Jesu Tod nachsinnen und darüber nachdenken, was hat Jesus getan am Kreuz? Und das sollten wir oft tun. Und das sollten wir viel tun. Wir sollten viel darüber nachtun, was Jesus am Kreuz getan hat und vollbracht hat. Dann tun wir gut daran, wenn wir in ihm sowohl dieses Sühnopfer sehen, des großen Versöhnungstages, das jetzt ein für alle Mal endgültig geschehen ist und vollkommen und vollbracht, als auch dieses Bundesopfer, dieses einmalige Bundesopfer des neuen Bundes. Und hier dürfen wir ruhig auch an diese zerteilten Tiere denken von 1. Mose 15 oder die Blutbesprengung von 2. Mose 24, wie sie dort beschrieben wird. Dieses Bundesopfer, wo Jesus diesen Bund mit uns schließt, hat er dargebracht und hat dafür sein Blut vergossen, um diesen Bund zu schließen und zu besiegeln, um ihn aufzurichten. Und in ihm empfangen wir dann auch die Bundesverheißung, die Gott zuerst Abraham zugesprochen hat, nämlich das ewige Erbe. So sind wir heute von Gott berufene, blutserkaufte Bundeserben des neuen Bundes. Was hat das jetzt mit mir persönlich zu tun? Ich glaube, die erste Frage, die ich hier gerne stellen möchte, auch wenn die meisten von uns Kinder Gottes sind und Teil dieses neuen Bundes, ist doch die Frage, wie werde ich zu einem blutserkauften Bundeserben? Im neuen Bund wird jetzt Wirklichkeit, was Gott Abraham verheißen hatte. Abraham setzt sein ganzes Vertrauen auf Gott. Und wie schließt er diesen Bund mit Gott? Was lesen wir dort? Und es wird oft zitiert in 1. Mose 15, Vers 6. Er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Oder anders gefragt, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Was muss ich tun, dass ich ein blutserkaufter Bundeserbe werde? Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Das ist die einzige Möglichkeit, um zu einem blutserkauften Bundeserben des neuen Bundes zu werden. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Vertraue dich ihm an, ganz und gar, völlig, ohne dich an irgendetwas anderem festzuhalten. Das kann alles Mögliche sein, was dich im Leben hält. Aber sei gewiss, du kannst nichts mitnehmen, wenn du einmal ins Grab gelegt wirst. Lass los. Jetzt. Und vertraue dich Jesus an im Glauben. Jesus sagt einmal in Johannes 6, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jesus allein kann dich erretten. Jesus allein kann dich zu einem blutserkauften Bundeserben machen. Glaube an ihn. Und dann fragst du dich vielleicht auch, ja, wie kann ich denn, wenn ich mich so auf Jesus verlasse und an ihn glaube, ich möchte das, wie kann ich dann diese innere Veränderung erfahren, die die Bibel Wiedergeburt nennt? Wir lesen das, dass hier für den neuen Bund solche Dinge verheißen sind, wie hier in Kapitel 8, in Vers 10. Dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn. Und ich werde sie auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Oder an einer anderen Stelle bei Ezekiel heißt es mal, ich werde ihnen ein Herz und geben und werde ihnen einen neuen Geist in ihr Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Wie kann ich das erleben? Wie kann ich das erfahren? Wir hatten am Mittwoch auch hier in der Gebetsstunde in der Andacht davon gehört. Ergreife die Verheißung Jesu, die er uns gibt, wo er sagt, bitte Gott darum. Bete zu Gott. Bete zu Gott, dass er dir seinen Geist schenkt und dich zu einem neuen Menschen macht. Bete zu Gott, dass er dir Glauben schenkt und ein neues Herz, eine Wiedergeburt. Im Lukas-Evangelium gibt uns der Herr diese Verheißung im 11. Kapitel in Vers 13. Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Bete zu Gott. Gib mir deinen Geist. Gib mir ein neues Herz. Gib mir diese neue Gesinnung, dass ich nicht mehr die Sünde mag und nicht mehr rebellisch lebe und aufrührerisch lebe, sondern dass ich ein Leben führe zu deiner Ehre. Dass ich im Glauben mich allein auf dich verlasse. Bete zum Herrn, dass er dich erneuert. Und der Herr ruft dich. Sein Geist ruft dich, sein Wort. Komm zu ihm, zögere nicht. Wir haben es im dritten Kapitel und im vierten gelesen. Deshalb, wenn der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Kommt zu Jesus. Oder am Ende der Offenbarung ruft die Braut, die Gemeinde, zusammen mit Gottes Geist, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Komm. Steh nicht außen vor, sondern werde Teil dieses neuen Bundes. Ergreife Jesus im Glauben und rufe ihn an um Gnade, dass er dich erneuert und dir diese Verheißung in dein Leben schenkt, ein neues Herz, einen neuen Geist. Komm zu Jesus und ergreife ihn im Glauben und werde ein blutserkaufter Bundeserbe. Und worin besteht dann als letztes dieses ewige Erbe, das uns Christus erworben hat? Wir, die wir zum neuen Gebund gehören, haben jetzt auch eine Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Worin besteht jetzt diese Verheißung, die ursprünglich ja auch schon an Abraham gegeben worden war? Im 11. Kapitel, wir hatten vorhin schon mal reingeguckt, geht unser Schreiber hier im Hebräerbrief ein Stück drauf ein. Im Hebräerbrief in Kapitel 11, ich lese nochmal die Verse 8 bis 10. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich in dem Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und dann in Vers 13 noch bis 16. Diese alle sind, also diese Erzväter, im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sie sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott nicht, ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Worin besteht nun unser ewiges Erbe, das wir teilen mit den Heiligen des alten Bundes, wie bei Abraham? Er zog aus nach Kanaan, nichts als diese Grabhöhle war dort am Ende für ihn übrig. Das war nicht das Erbe, das war nicht die Verheißung. Die Verheißung reicht weit darüber hinaus in die himmlische Herrlichkeit, in das himmlische Jerusalem, von Gott gegründet, wie es in der Offenbarung beschrieben wird, als unser ewiges Erbe. Hier in dieser Welt, da haben wir keine bleibende Stadt. Und hier in dieser Welt, da sollten wir unser Herz auch an nichts hängen. Und im Grunde auch nichts unser Vaterland nennen und sagen, da gehöre ich hin, da ist mein Zuhause in dem Sinne. Denn wir sind Fremdlinge, heißt es hier. Wir haben unser Erbe im Himmel bei Gott. Und da ist es völlig egal, ob wir in Deutschland, Österreich, Dänemark sind, in den USA, Großbritannien, wo immer wir herkommen. Das ist nicht das Ziel. Unsere Hoffnung und unsere Heimat ist im Himmel. Und wir sind schon heute und hier, jetzt Himmelsbürger. Dort haben wir unser Bürgerrecht, das nicht von dieser Welt ist. Und das ist herrlich. Wir dürfen mit den Gläubigen aller Zeiten, mit den Gläubigen aller Regionen und Orten und aller Hautfarben und Kulturen und Sprachen verbunden ein Volk sein, im neuen Bund. Und unsere Heimat ist bei Gott im Himmel, in dieser ewigen Herrlichkeit. Dieser himmlischen Stadt, die er gegründet hat. Dort, in diesem himmlischen Jerusalem, in diesem himmlischen Ort, ist heute schon die Schar derer, die durch das Blut des Lammes von aller Sünde und Schuld gereinigt sind. Wir finden diesen Gedanken in Offenbarung 7, Vers 14. Diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sind weiß gemacht im Blut des Lammes. Dorthin sind wir unterwegs. Und auch wir sollen unsere Gewänder reinigen im Blut des Lammes, als Bundesvolk mit diesem Blut besprengt, Teil des neuen Bundes sein. Und auf dem Weg dahin stärken und ermutigen wir uns gegenseitig im Glauben, egal woher wir kommen, egal welche Sprache wir sprechen, egal wie wir aussehen, als blutserkaufte Bundeserben haben wir unser Erbe im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie zerfressen können, wo uns nichts dieses Erbe nehmen kann. Was für eine herrliche Hoffnung. Was für ein wunderbares Ziel. Und als geistliche Wegzehrung hat uns unser Herr dafür tatsächlich ganz besonders auch das Abendmahl dafür eingerichtet, wie wir es am letzten Tag des Herrn gemeinsam gefeiert hatten. Dort dürfen wir uns besonders daran erstärken und daran erfreuen, dass wir Anteil haben am Blut Jesu, der uns durch sein Blut zu Bundeserben gemacht hat, wie es dann in 1. Korinther 11 heißt. So nahm Jesus den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Bis das ewige Erbe unser Erbe sein wird in der Herrlichkeit. Und wir empfangen es allein aus Glauben an Jesus Christus. Und lasst uns dazu einander ermuntern und aufmuntern, dass wir unser ganzes Vertrauen, unsere ganze Hoffnung allein auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, setzen und allein in seinem Blut das Heil erwarten, das uns mit Gott versöhnt. Durch Jesu Tod haben wir Vergebung für unsere Sündenschuld empfangen. Durch sein Blut sind auch wir blutserkaufte Bundeserben mit einer herrlichen Verheißung auf das ewige Erbe in der Gegenwart Gottes. In dieser Welt leben wir im Glauben, nicht im Schauen, aber wir dürfen gewiss sein, der Tag kommt, an dem der Herr wiederkommt und an dem wir in diese himmlische Herrlichkeit eintreten dürfen und an dem wir den Rest der Ewigkeit bei Gott in diesem ewigen Erbe sein dürfen. Der Herr kommt wieder. Ja, Herr Jesus, komme bald. Amen. Wir wollen beten.